Es freut mich, dass wir heute unser Studium über die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft fortsetzen können. Wir haben bisher gesehen, dass der Christ, der Einzelne, der in der Gemeinde lebt, ein Bild von Gott darstellen sollte, dass er das Vertrauen der Menschen gewinnt. Das Vertrauen ist nämlich die Handlung des Menschen oder die Voraussetzung im Menschen, damit er etwas tut oder nicht tut. Vertrauen geht vor jedem Handeln. Deshalb ist Vertrauen das Erste, was gewonnen werden muss. Der Mensch ist durch Misstrauen gegenüber Gott aus der Verbindung zu ihm hinweggefallen. Der einzige Weg zurück ist, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und wir wollen uns in diesen Stunden, die vor uns liegen, das Vorbild Jesu ganz besonders anschauen. Wie hat er gehandelt, damit er den Menschen gewinnt? Wir wissen, dass Vertrauen nicht durch Macht, nicht durch Bezahlung, nicht durch Schmeichelei, nicht durch Gewalt erreicht werden kann. Vertrauen ist nur möglich, wenn man liebt. Kann nur aus der Freiheit herauskommen, nicht aus der Gefangenschaft. Aus diesem Grunde kommt Jesus auf diese Welt, um uns den Weg aus dem Irrtum zur Wahrheit, aus der Finsternis zum Licht zu zeigen. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass Jesus derjenige ist, der kommen musste. Er musste inkarnieren, er musste Mensch werden, damit er im Menschen selbst das Übel wegnimmt, damit er die Barriere, die zwischen Gott und dem Menschen entstanden ist, entfernt. Er musste Mensch werden, um das Mittel der Erlösung, die Gnade herzustellen, die gemischt ist aus Gerechtigkeit und Gnade. Er sollte und musste dieses Mittel mischen in sich selbst und es sein und werden. Dann haben wir angefangen zu sehen, dass allein die Methode Jesu es ist, die den Menschen erreichen kann. Und wenn diese Methode den Menschen nicht erreicht, dann kann ihn nichts erreichen. Gott kann den Menschen nur über den einen Weg erreichen, wie der Mensch gemacht worden ist, zum Handeln, nämlich über das Gewinnen des Vertrauens. Das ist der einzige Weg zum Herzen des Menschen. Und so werden wir finden, dass die Methode Jesu die einzige ist, die uns helfen wird, den Auftrag, den wir haben, von ihm bekommen, in dieser Gesellschaft zu erfüllen. So schauen wir uns ein wenig im Einzelnen diese Aufgaben an, diese Methode an. Sie findet sich zusammengefasst in einem Buch, in den Fußspuren des großen Arztes, geschrieben von Ellen Gold White. Und der erste Punkt, der dort erwähnt ist, dass Jesus sich unter die Leute mischte. Er baute Beziehungen auf. Wisst ihr, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Liebe. Und dieses Bedürfnis nach Liebe geht nur über den Aufbau von Beziehungen. Deshalb ist es unmöglich, den Menschen zu erreichen, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben. Deshalb wäre es nicht möglich gewesen, nur ein Buch zu schreiben an den Menschen. Ein Buch gibt über Informationen über einen Menschen, aber es baut noch nicht wirklich eine persönliche Beziehung auf. Man benutzt das Buch, um eine persönliche Beziehung zu erreichen. Nicht nur das Erreichen, sondern zu erhalten. Aber eine persönliche Beziehung ist mit einem Buch nicht herstellbar. Sie kann, ein Buch kann eine persönliche Beziehung nicht ersetzen. Sonst hätte ja Gott nur ein Buch vom Himmel geschickt. Ja, er hat uns auch ein Buch gegeben, aber dieses Buch ist nur das Kommunikationsmittel für die Beziehung. So, Jesus mischt sich unter die Menschen, weil wie soll er sie sonst erreichen? Aber er mischt sich nicht einfach so unter die Menschen, sondern er hat ein Ziel. Und in all seiner Methode verfolgt er dieses eine Ziel. Dieses eine Ziel, dass der Mensch ihm vertraut, damit er dann so handelt, wie er handelt. Man kann einen Menschen nicht gewinnen, wenn man sein Bestes nicht sucht. In unseren Verhältnissen, in unseren Beziehungen sucht der egoistische Mensch sein eigenes Wohl. Jesus hatte nichts zu suchen bei den Menschen. Er war nicht gekommen, um etwas bei ihnen zu suchen, im Sinne für sich zu bekommen. Er war gekommen, um sie zu suchen, aber um ihnen etwas zu geben. Er sagt, ich bin gekommen zum Dienen, nicht um bedient zu werden. Jesus kommt, um etwas zu geben. Und er sucht das Beste des anderen, nicht das Seine. Er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Und der Wille des Vaters ist mein und dein Bestes. Und man kann es nur erreichen, wenn man das Gute des anderen sucht. So, Jesus mischt sich unter die Menschen, nicht um etwas von ihnen zu nehmen, nicht weil er etwas von ihnen will. Nein, nein, er sucht ihr Bestes. Er mischt sich mit einem deutlichen Ziel. Ich will sie erreichen, um ihr Gutes zu wollen. Also, damit ich das erreiche, muss ich ja mit ihnen mitfühlen. Ich muss Anteilnahme nehmen an ihrem Leben. Ich muss den Menschen verstehen, damit ich sein Bestes suchen kann. So, seine Methode hat und ist fantastisch. Sie hat ein klares Ziel und sie wirkt so, dass ich den Menschen nur erreichen kann über die Anteilnahme. Und mein Ziel muss sein, sein Bestes zu wünschen. Jesus kennt den Menschen. Er kennt, dass dieser geistige Bedürfnisse hat. Und weil er dieses kennt, begegnet er diesen Bedürfnissen. Und wir machen häufig diese Verwechslung, dass wir denken, wir müssten die Bedürfnisse eines anderen erfüllen. Nein, das können wir nicht. Auch Jesus kann nicht mein Bedürfnis befriedigen. Das muss ich tun. Er ist das Bedürfnis selbst, aber er kann nicht für mich das Bedürfnis erfüllen. Wir haben Gerechtigkeit, wir haben Verständnis, wir haben ja fast eine Unmenge an geistigen Bedürfnissen. Alle diese Bedürfnisse müssen wir selbst befriedigen. Aber wir werden sehen, dass durch den Irrtum, den wir haben, denken wir, andere müssen ihn befriedigen. Also begegnet Jesus den Bedürfnissen des Menschen. Er weiß, was sie brauchen. Er bietet es an. Er kann es aber nicht befriedigen. Er als der Schöpfer des Menschen weiß ganz genau, was zu tun ist, wo die Aktion des Menschen ist und wo seine Aktion ist. So, er weiß und kennt ihre Bedürfnisse und er begegnet ihren Bedürfnissen. Und warum tut er das? Mit dem Ziel, ihr Vertrauen zu gewinnen. Er möchte, dass diese Menschen ihr Herz öffnen. Er weiß, er kann es nicht tun. Er weiß ganz genau, die Befriedigung des Bedürfnisses, das Öffnen des Herzens geschieht nur durch Vertrauen. Und er weiß, dass nur der Mensch selbst dafür die Handlung hat. Und so will Jesus ihm das Vertrauen zu gewinnen. Und sicherlich, das Endziel des Vertrauens ist das Handeln des Menschen. Dass der Mensch genauso handelt, wie Jesus handelt. Dass der Mensch sich auf den verlässt, dass sein Handeln auch Ziel und Erfolg hat. So, das Ziel ist, das Vertrauen zu gewinnen. Aber Vertrauen ist nur die Voraussetzung fürs Handeln. Vertrauen und Handeln, Glaube und Werke sind aneinander gebunden und unzertrennlich. Wir haben immer, zu dem wir Vertrauen haben, dem folgen wir nach. Nach dem richten wir uns. Und so weiß Jesus, er will das Vertrauen gewinnen. Und hat er das Vertrauen gewonnen, folgt der Mensch ihm nach. Weil dann folgt das Handeln. Und so hat er diese klare Methode. Er sucht den Menschen. Er will nicht sein Bestes, sondern des Menschen Bestes. Das ist aber auch in der Weise sein Bestes. Das ist der Wille des Vaters, den er gekommen ist, zu tun. Er weiß und kann Anteilnahme nehmen an der Not, an den Problemen des Menschen. Er weiß, was der Mensch braucht. Und er kann diesem Bedürfnis begegnen. Jesus weiß, dass um dieses Bedürfnis dem Menschen klar zu machen, der Mensch über einen Irrtum hinaus muss. Er weiß, dass er eine Barriere dort in sich hat. Deshalb versucht er mit dem, was er tut, die Barriere abzubauen, um das Vertrauen des Menschen zu gewinnen und das Misstrauen gegenüber Gott wegzutun, damit der Mensch Gott wieder nachfolgen kann. So, hier finden wir die Zusammenfassung einer einfachen Methode. Wir in unserem Leben oder in unserer Gemeindestrategie, wenn ich es so nennen darf, haben verschiedene Methoden. Aber eines, was uns wirklich fehlt als Gemeinde, ist die Kenntnis des Menschen. Wir laden den Menschen ein zu gewissen guten Veranstaltungen, zum Essen, zum Trinken, zum Frauenfrühstück, was auch immer wir machen. Ist nicht schlecht, es ist gut, wir müssen den Menschen ja irgendwie haben. Aber wenn wir Jesu Methode schauen, ist es die, dass er geht auf die Bedürfnisse des Menschen ein, er kennt sie. Und wir müssen wissen, es ist nicht das Bedürfnis des Menschen zu essen und zu trinken. Es ist auch nicht einmal das Bedürfnis des Menschen zu feiern. Das Bedürfnis des Menschen ist, Beziehungen zu haben, sich nach jemandem zu richten, eine klare Vorstellung zu haben von dem, was man will. Da der Mensch auf Beziehungen eingestellt ist, von Gott so gemacht ist, ist es der Aufbau der einer Beziehung zum Menschen, die das Ganze machen wird, dass es gut ist. Deshalb, ohne eine Beziehung und ohne eine bedürfnisorientierte Beziehung werden wir des Menschen Vertrauen nicht gewinnen, damit er uns dann nachfolgt. Sicherlich nicht uns in direkter Weise, aber Christus, den wir darstellen. Der Paulus hatte keine Not zu sagen, folgt mir nach. Geht nach meinem Vorbild, weil er ging nach dem Vorbild Jesu. So, die Methode, das Vorbild Jesu allein wird uns helfen oder wird uns erfolgreich machen in unserer Funktion in der Gesellschaft. Schauen wir uns das Vorbild Jesus ein bisschen näher an. Was kannte Jesus vom Menschen? Die Bibel sagt, Jesus wusste alles, was im Menschen ist. So, was wusste er, was entscheidend war für seine Mission. Er wusste, der Mensch hat die geistigen Bedürfnisse. Wir haben sie schon erwähnt, diese geistigen Bedürfnisse fasst man zusammen in dem Thema Liebe. Gerechtigkeit, Verständnis, Wahrheit, all diese Sachen sind in dem geistigen Bedürfnis, das wir als Liebe zusammenfassen, vorhanden. Da die Bedürfnisse des Menschen nie im Menschen liegen, sondern außerhalb, ist auch die Liebe außerhalb des Menschen. Im Irrtum denkt der Mensch, er liebt aus sich heraus. Nein, das würde bedeuten, der Mensch macht seinen eigenen Sauerstoff, den er ein- und ausatmet. Nein, der Mensch atmet nur ein und aus, aber er holt den Sauerstoff von außen. So ist auch auf der geistigen Ebene, dass das Bedürfnis des Menschen nicht im Menschen ist. Dort wird es nur gefordert. Es kommt aber von außen. Und es muss in den Menschen hineinkommen. Der Mensch muss es selber holen und befriedigen. Und hier hat der Mensch eine Tür. Und an der Tür hat er ein Schloss. Das Schloss nennt sich Irrtum. Der Mensch denkt, das Bedürfnis Liebe kommt von ihm auf der einen Seite und auf der anderen Seite will er, dass es ihm andere zuführen. Er will geliebt werden. Das macht natürlich das Ganze hoch kompliziert. Er denkt, ich liebe von mir aus. Und dann zweitens, will aber trotzdem geliebt werden und meint, die Liebe der anderen muss ihn von außen befriedigen. Ich habe das erwähnt und ich erwähne es immer wieder. Der Irrtum hat keine Struktur. Er hat nicht einmal eine Logik, obwohl ich nicht so ein Mensch bin, der auf die Logik sehr großen Wert setzt, sondern auf die Gesetzlichkeit. Logik ist manchmal ganz verführerisch, ja, weil man könnte einen furchtbaren Gedankenfehler machen und ich sehe diesen Gedankenfehler, der logisch ist, aber dennoch ein Gedankenfehler ist, wenn ich diese Klammer machen kann hier. Der Mensch denkt, wenn er durch einen gesunden Lebensstil seine Gesundheit verbessert, dass er durch den Lebensstil die Ursache behebt. Das mag logisch sein, aber ist dennoch falsch. Durch einen gesunden Lebensstil verändere ich gewisse Symptome, die ich habe. Aber ein gesunder Lebensstil, und ich meine jetzt das, was heute die Welt so und auch in der Gemeinde als gesunder Lebensstil ist, vegan essen, Bewegung und so weiter. Diese Dinge, die sind wichtig. Sie machen auch eine Veränderung im Leben eines Menschen, aber sie können nie die Ursache beheben. Sie sind nur Symptombehandlung. Aber wir denken, dass wenn wir durch eine Lebensstilveränderung ein Symptom wegputzen, wir damit das Problem gelöst haben. Das ist eine falsche Logik. Sich am Erfolg zu orientieren, ist auch eine falsche Logik. Ich muss also nicht auf Logik gucken, ich muss auf Gesetzlichkeit schauen. Und die Gesetzlichkeit ist einfach, sie mag auch logisch sein, aber sie ist fest und unveränderbar. Deshalb bin ich ein rational aufs Gesetz gebauter Mensch, der bodenständig bleibt, der auch die Logik letztendlich hinterfragt. Nur ein Gesetz kann ich nicht hinterfragen, weil das kann ich nicht ändern, unter dem stehe ich als Mensch. So, der Irrtum im Leben des Menschen ist also nicht einmal logisch, er ist unstrukturiert, widersprüchlich, wie es nur geht. Und Jesus weiß, dass dieser Irrtum im Weg steht. Und er kam deshalb, um diesen Irrtum erstmal in sich selbst und dem Menschen zu zeigen, damit er ihn aus dem Irrtum herausführt. Der Irrtum führt im Wesentlichen zu dem Vertrauen aufs Falsche. Ich vertraue, geliebt zu werden. Ich verlasse mich auf meinen Mann, ich verlasse mich auf meine Frau, ich verlasse mich auf wen auch immer. Und dann bin ich gut und verlassen. So, der Irrtum im Menschen führt, dass ich den Schlüssel falsch benutze. Das Schloss ist nur öffnbar durch Vertrauen. Aber wenn ich ein falsches Vertrauen habe, bleibe ich verschlossen. Das heißt, ich werde nicht gefüttert. Deshalb sterben die Menschen letztendlich vorwiegend aufgrund der Not ihres Geistes. Sie sterben traurig. Sie sterben, weil sie nicht befriedigt sind in ihrem Herzen, weil Bedürfnisse nicht zugeführt wurden, weil man nicht wusste, wie. Man verließ sich, dass ein anderer einem das Bedürfnis zuführt, und jetzt ist man furchtbar verlassen. Das ist das, was ich in der Praxis tagtäglich erlebe. Das ist das, was den Menschen zermürbt und plagt. Er verlässt sich auf einen Menschen. Er verlässt sich, dass der andere ihn lieb hat. Er verlässt sich, dass er ihm sein Bedürfnis befriedigt. Und dann entweder tut der Mensch etwas Falsches oder der Mensch stirbt weg, wenn er gut war und man dachte, er befriedigt einem das Bedürfnis. Und dann sieht man, dass man letztendlich betrogen ist. Man findet sich allein. Wie viele Menschen finde ich, die sagen, ich bin allein, ich habe niemand? Wozu brauche ich denn jemanden? Wir Menschen haben nicht verstanden, das Alleinsein in der Gesellschaft, wobei wir sind ja ein Haufen Leute um uns herum, bedeutet, ich habe keinen, von dem ich nehmen soll. Ich habe keinen, der mich liebt. Aber ich brauche doch keinen, der mich liebt, wenn ich das Gesetz verstanden habe. Wenn ich weiß, wie mein Bedürfnis befriedigt ist. Ich brauche keinen, der für mich atmet. Ich brauche keinen, der für mich trinkt. Ich brauche keinen, der für mich isst, sich erwärmt und schläft oder bewegt. Ich brauche keinen dafür. Genauso wenig brauche ich jemanden auf geistiger Ebene, der mir das zuführt. Ich brauche keinen. Aber der Irrtum führt in die Enge. Die Menschen sind einsam, weil auf wen sollen sie sich verlassen? Sie sind doch so häufig enttäuscht worden von dem, was andere getan haben. Wo sollen sie hingehen? Und so sind sie allein. Oh, wie schlimm, ich bin alleine. Ja, weil der Irrtum führt mich ins Alleinsein. Jesus war nie alleine, wenn man so will. Und er war einzigartig. Er war vielleicht der eine, der vom Vater nur nahm, der zufrieden war, zu geben den Menschen, der nicht gekommen war, um zu nehmen von den Menschen, sondern der gekommen war, um zu geben. Er kam nicht, damit man ihn liebt. Nein, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das hätte ihn zerreißen müssen, aber es zerriss ihn nicht. Weil er kam nicht, um sozusagen für sich aufgenommen zu werden. Er kam, um den Vater zu bringen, damit die Menschen den Vater aufnehmen und damit ihr Bedürfnis stillen. Die Not des Menschen ist sein Irrtum, der ihn dazu führt, dem Falschen zu vertrauen. Dem Falschen heißt, sich auf Menschen zu verlassen für das Bedürfnis nach Liebe. Und die Bibel sagt in einer unmissverständlichen Sprache, und es ist Gott selbst, der hier dem Jeremia in Kapitel 17 eines der sehr, ich sage jetzt mal, Schlüsseltexte der Heiligen Schrift, wo Gott sagt, So sagt der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält, das heißt Menschen, und mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. Ja, das ist, er verlässt sich auf Menschen und damit muss er sich automatisch vom Herrn abweichen. Es gibt keine zwei Stellen, wo man nehmen kann. Es gibt viele Stellen, wo man geben kann, aber es gibt keine zwei Stellen, wo man nehmen kann. Man kann nur von einer Stelle nehmen. Das heißt, man kann nur einer Stelle vertrauen, um zu nehmen. Der Mensch, der sich auf Menschen verlässt oder auf sein Fleisch, sein Arm, sein sich selbst, der wird wie ein Strauch in der Wüste sein und wird den zukünftigen Trost nicht sehen. Wisst ihr, das ist der Einsame. Der Einsame ist einsam, weil er betrogen ist in seinem Herzen. Er ist wie ein Strauch in der Wüste, das heißt, er ist allein in der Wüste und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Das ist Einsamkeit. Man will von Menschen etwas und man kann von Menschen das nie bekommen. Das ist Einsamkeit. Jesus war nicht einsam, weil er war nicht gekommen, sich selbst zu suchen. Er war nicht gekommen, sich auf seine Jünger zu verlassen. Er war nicht gekommen, sich auf die Liebe eines Menschen zu verlassen, damit es ihm gut geht. Nein, sein ganzes Vertrauen war auf Gott, weil hier steht in Vers 7, gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Das ist eine Hoffnung. Er tut die Dinge, weil er auf Gott sich verlässt, nicht auf einen Menschen. Jesus kam auf diese Erde und er war erfolgreich in seiner Methode, den Menschen zu erreichen, weil er sich auf seinen Vater verlassen hat. Nicht auf seine Jünger, nicht auf die Mitmenschen. Nein, er ist gekommen zu suchen das Verlorene, weil er sich auf den Vater verlassen hat. Und wie war er? Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Wenn Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Alleine? Der Baum kann alleine stehen, aber er ist ja nicht für sich selbst da. Er ist da, damit seine Blätter etwas geben. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Der sich auf Gott verlässt, hat Erfolg. Er bringt Früchte auch in einem dürren Jahr. Das heißt, er kann nie einsam werden. Er weiß, er kennt den Weg. Er weiß, auf wen er sich verlässt. Es ist das Herz ein trügerisches und unheilbares Ding. Wer kann es ergründen? Das ist der Irrtum, der in unserem Herzen wohnt. Es ist trügerisch und unheilbar. Aber Jesus kommt. Und er kommt, um den Schlüssel, die Heilung zu bringen. Er ist derjenige, der das Mittel ist, wie wir zuletzt gesehen haben. Er ist derjenige, der weiß, wie das Mittel angewandt werden wird. Er ist der Schlüssel dazu. Und er ist auch die Methode, dass unser Irrtum entfernt wird. Und unser Vertrauen sich nicht mehr aufs Falsche setzt, sondern aufs Gute. Er ist das Vorbild, der gekommen ist mit diesen drei Schlüsseln. Es ist ja nur einer, aber er sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind die drei Schlüssel, das sind die drei Mittel, die wir brauchen. Wisst ihr, Jesus ist der Schlüssel. Aber er kann uns nicht aufschließen. Kann er das? Viele Menschen haben diesen Irrtum und denken, Jesus Jesu Liebe zu ihnen wird das Problem ihres Lebens lösen. Nein, Jesu Taten, Jesu Liebe zu ihnen löst ihr Problem nicht. Der Schlüssel ist für uns da. Anwenden muss ich ihn. Und das ist ein kleiner Gedankenfehler, den die meisten Christen haben. Sie denken, wenn Christus der Schlüssel ist, ist er auch derjenige, der ihn anwendet. Nein, nein, das Schloss meines Herzens kann nur ich öffnen. Aber ich brauche den Schlüssel dazu. Ich brauch den Schlüssel, welcher Jesus Christus ist, damit ich ihm vertraue, da ich die Wahrheit sehe und sage, okay, die Wahrheit wird mich frei machen. Die Schlüssel kann Jesus nicht drehen. Ich muss es drehen. Durch das Vertrauen zu ihm. Indem ich mein Vertrauen wegnehme vom Menschen und es setze auf ihn. Auf ihn, der Schlüssel ist, dass ich mein Bedürfnis von Gott wieder holen kann. Jesus schließt nie das Herz eines Menschen auf. Er kann es nicht. Der Geist ist ein geschlossenes System. Nur er kann auftun, nur er kann nehmen und wieder geben. Jesus kann das nicht für uns. Deshalb geht er diese Reihenfolge in seiner Methode durch. Weil er weiß, den Schlüssel im Schloss kann nur der Mensch selbst drehen. Er bereitet ihn vor. Er ist das Mittel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber ich muss den Weg gehen. Ich muss die Wahrheit annehmen. Und ich muss das Leben von ihm nehmen, damit ich es auch habe. So einfach ist es. Was das Ganze erschwert, ist der Irrtum. Der Irrtum, der mein Herz verschließt, der nicht zulässt, dass mein Herz befriedigt werden kann. Der Irrtum durchs falsche Vertrauen hält mich in der Not. Und jetzt muss ich aus dem Irrtum raus. Jesus ist der Schlüssel. Er kommt, um mir das Ganze zu zeigen, damit ich den Schlüssel benutze und ihn drehe. Das öffnet das Schloss. Das führt, dass ich wieder zufrieden bin, dass ich aus aller meiner Einsamkeit herauskomme, dass ich meine Probleme lösen kann, weil ich jetzt weiß, wie das Ganze geht. Weil ich weiß, wie ich durch Christus die Tore des Himmels öffne, zum Herzen des Vaters vordringen kann und von dort nehmen kann, so viel ich nehmen kann, um es dann zu verteilen unter allen denen, die um mich herum sind. Das ist das ganze Gesetz des Lebens. Daraus, das sollten wir verstehen. Wir haben jetzt in unserer Betrachtung einige Beispiele, wo wir dieses Prinzip uns näher anschauen wollen. In Lukas 15 erzählt Jesus drei Gleichnisse. Diese drei Gleichnisse haben etwas Fantastisches gemeinsam. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Alle drei sind verloren. Alle drei haben ein verschlossenes Herz. Alle drei sind in einer Situation der Hilflosigkeit. Aber Jesus weiß, dass er dieses Werk der Erlösung in verschiedenen Bildern erklären muss. Weil wir sind in unserem Geist so verfinstert, dass wir erstens das so vielleicht nicht verstünden Und der zweite Grund, weshalb Jesus die Gleichnis erzählt, ist, damit wir endlich anfangen zu denken. Es ist notwendig, dass wir denkende Menschen sind, die kombinieren, die die Dinge miteinander verbinden, die nicht warten, dass man ihnen das Thema einfach so in den Mund gibt. Nein, nein, der Geist muss kombinieren. Und so erzählt Jesus die Gleichnisse, auch mit dem Risiko, dass er falsch verstanden wird. Und so werden viele Gleichnisse falsch verstanden, weil man den Aspekt herausnimmt, für den das Gleichnis gar nicht gemacht wurde. So schauen wir uns das erste Gleichnis an. Das verlorene Schaf. Wer ist schuld, dass es sich verirrt? Ein Schaf ist dem Irrtum unterstellt. Wieso entfernt es sich von der Herde? Es entfernt sich von der Erde, weil es einen eigenen Weg sucht. Aber kann man das Schaf dafür zur Verantwortung ziehen? Wenn man das Schaf nimmt, natürlich nicht. Aber Jesus will nur das Bild zeigen, dass das Schaf sich verirrt. Wir haben gesehen in der ersten Stunde, dass es nicht erklärbar ist, wieso Eva einem Geschöpf vertraut und nicht dem Schöpfer. Dass es nicht erklärbar ist, wieso der Adam, der Eva, die nach ihm, aus ihm gekommen ist, vertraut und nicht seinem Schöpfer. Das ist nicht erklärbar. Deshalb ist auch nicht erklärbar, wieso das Schaf sich verirrt. Es verirrt sich, es hat Verantwortung, dass es sich verirrt. Aber es hat sich verirrt und ist jetzt in der Wüste. Ja? Und die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Hier ist jemand da, der geht und es findet. Und wenn er es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und hier müssen wir natürlich wieder die Worte Jesu verstehen, in welchem Zusammenhang er das sagt. Das sind die, die denken, sie sind gerecht. Die, die um ihn herum sind und meinen, es geht ihnen gut. Über die könnte sich der Himmel freuen, wenn es Gerechte sind. Der Himmel freut sich immer über die Gerechtigkeit. Die Liebe freut sich über die Gerechtigkeit. Aber er freut sich nicht über die, die meinen, sie sind gerecht, sind aber ungerecht. Deshalb freut sich der Himmel über einen einzigen Menschen, der zurückfindet. Wer ist der gute Hirte? Wer sucht die Schafe? Es ist Christus. Es ist Christus der Schlüssel. Er geht und sucht das Schaf. Und er nimmt es auf seine Schultern und bringt es wieder zurück. Es mag sein, dass man, wenn man das Gleichnis so sieht, sagt, der Schafhirte tut alles. Tut er wirklich alles? In diesem Gleichnis könnte man auf die Idee kommen, das Schaf wird einfach genommen, ob es will oder nicht, und wird zurück zur Herde gebracht. Nein, das Bild kann das gar nicht hergeben, was Jesus insgesamt sagen will. Deshalb sagt er drei Gleichnisse, um das Bild komplett zu machen. Dieses Bild zeigt nur, der Mensch ist verloren, aus einem unerklärbaren Grunde. Er verirrt sich. Er vertraut Gott nicht. Er ist verloren. Gott lässt ihn nicht in seinem Verlorensein, sondern er geht und sucht ihn. Und das Gleichnis erklärt, er hat Erfolg. Jesus hat den Menschen, das Menschengeschlecht erlöst. Ob ich und du dabei bin, das ist unsere Sache. Aber da er Mensch geworden ist, hat er das Schaf auf seine Schulter genommen. Und er hat in sich selbst den Menschen befreit vom Irrtum und ist deshalb als der erfolgreiche Hirte, der sein Schaf zurückbringt. Wir sind alle verloren. Wir haben uns verirrt. Der Grund ist nicht erklärbar. Jesus sucht uns. Jesus findet den Menschen. Und er bringt ihn auch zurück. Er hat den Menschen in sich selbst auch errettet. Aber er erklärt ganz deutlich, hinter jedem Gleichnis, so ist auch Freude im Himmel. Über wen? Über einen Sünder, der Buße tut. Auf einmal ist das Schaf. Ein Sünder, der Buße tut. Das heißt, wer tut die Buße? Christus oder der Sünder? Warum freuen sich die Engel im Himmel? Weil ich jetzt mit Gewalt jemanden gewonnen habe, auf meine Schulter genommen habe? Nein. Sie freuen sich über die Buße. Jesus verwendet ein Bild, dass jemand ihm vertraut, der sich den Schlüssel nimmt und aufschließt. Das ist die Buße tun. Gehen wir zum nächsten Beispiel, der verlorene Groschen. Oder welche Frau hat, die 10 Groschen hat und eine davon verliert, zündet nicht eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie ihn findet. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich, auch wird vor den Engeln Gottes Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Da ist wieder der unlebendige Groschen. Vorher war es das Schaf, das Tier. Jetzt ist es ein materieller Teil, der verloren geht. Und Jesus nutzt das, um zu zeigen, da gibt es etwas, wofür der Mensch nichts kann. Dass er verloren ist, dafür kann er nichts. Dass ich und du geboren sind auf dieser Welt und mit diesem verschlossenen Herzen vor uns stehen, dafür können wir nichts. Dass wir diesen Irrtum haben, dafür können wir nichts. Wir kommen auf die Welt mit diesem Irrtum. Wir sind verschlossen, wir vertrauen aufs Falsche. Der Groschen zeigt das ganz deutlich. Er kann nichts dafür, dass er verloren geht. Er kann es nicht. Wir alle sind in einer Not. Wir können nichts dafür, für die Not, in der wir sind. Wir sind so geboren. Aber unser Heiland, dem wir gehören, der uns gemacht hat, dem wir verloren gegangen sind, er sucht uns heim. Und er gibt keine Ruhe, bis er nicht alles findet und tut, damit wir wieder aus dem Irrtum herauskommen. Der Heiland kommt, er gibt sich hin, damit er mich aus der Not erlöst. Und dann freut er sich, dass ich antworte der Not. Wiederum gibt Jesus ein Bild für die Erlösung des Menschen, das anscheinend so gezeigt wird, wie wenn der Mensch selbst daran nicht beteiligt ist. Nein, es soll nur zeigen, dass der Mensch nicht beteiligt ist, dass er im Irrtum ist. Er ist aber beteiligt, ob er aus dem Irrtum rauskommt. Deshalb steht Jesus immer mit der Buße da. Immer mit der Buße. Er sagt, ein Sünder, der Buße tut, das ist derjenige, der den Schlüssel dreht in seinem Herzen und zum Vertrauen zu Gott findet, und Jesus nachfolgt. Das ist das, was Jesus sagen will. Und jetzt kommt der verlorene Sohn, oder besser gesagt, die 2 verlorenen Söhne. Wenn wir uns das ein bisschen betrachten, dann ist die Frage, warum geht der verlorene Sohn weg von zu Hause? Warum geht der Jüngere und sagt, Vater, gib mir aus der Wahrheit oder aus dem Irrtum? Der Sohn fühlt sich nicht geliebt, könnte man sagen. Ja? Also geht er weg. Aber dass er sich nicht geliebt fühlt, ist nicht sein Problem. Es ist, womit er auf die Welt gekommen ist. Und so sagt er, ich will mich auf mich selbst verlassen. Ich will suchen nach dem Glück in der Welt. Beim Vater ist es nicht gut zu sein. So geht er und verprasst sein ganzes Vermögen, das er nicht von sich hatte. Wir haben ja nichts von uns, wisst ihr. Wenn man ein bisschen die Beispiele und die Sachen sieht, dann können wir dort Dinge erkennen, die sehr deutlich sagen, dass wir nichts in uns selbst haben. Der verlorene Sohn hat nichts in sich. Er nimmt es vom Vater und er verprasst es. Auf der Suche. Aber er vertut nur des Vaters Mittel, ohne zu finden. Weil ihm Selbstvertrauen geht's nicht. Er verlässt sich auf seine Freunde und dann landet er bei den Schafen. Bei den Schweinen. Er landet dort in der Einsamkeit. Und er sehnt sich nach dem, was die Schweine haben. Und es geht dann nicht um Essen. Er sehnt sich nach seinem geistigen Bedürfnis. Er sehnt sich und sagt sozusagen, beim Vater haben die Diener zu essen, hier habe ich nicht einmal zu essen. Und so kehrt er zurück. Und hier ist das Beispiel, wo der Mensch beteiligt ist, nicht, dass er gefallen ist. Da haben wir keine Beteiligung. Ich kann dafür nichts, wie ich geboren bin. Aber wir haben eine Beteiligung, ob wir als rauskommen aus der Not. Da ist unsere Beteiligung. Und als er in sich geht, schaut, wie es hier sagt, ich will mich aufmachen, Vers 18, und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Was ist das anders außer Buße tun? Aber man tut die Buße für etwas, was man getan hat, wo es einem leid tut, dass man es getan hat. Ja, er hat gesündigt, er hat die Sachen seines Vaters verprasst. Aber er macht sich jetzt auf. Er sieht, dass dieser Weg ein Irrtum ist. Er sieht, dass dieser Weg nirgendwo hinführt. Und er macht sich auf und kommt zum Vater. Und wie reagiert der Vater? Der Vater sagte zu seinen Knechten, Vers 22, bringt das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Merkt ihr das Kleid, was ihm fehlte? Hier ist der Ring, man könnte sagen das Gold. Und etwas auf seine Füße, dass er geht. Man sieht, er ist gekleidet, er ist kein Bettler mehr, der barfuß laufen muss. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und so fingen an, fröhlich zu sein. Wann war der Sohn tot? Als er wegging oder schon davor? Sicherlich war er schon davor tot. Er merkte ja nicht seine Not. Und so lässt ihn der Vater gehen in seiner Not, damit er erkennt, dass er tot ist, dass er auf dem falschen Weg ist. Dass er kennt seinen Irrtum und sagt, Herr, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe dir misstraut, ich habe dein Hab und Gut genommen, aber ich habe dir nicht vertraut, mein Leben an. Und so freut sich der Vater und sagt, dieser Sohn war tot und ist wieder lebendig. Über was freut er sich? Er freut sich über die Buße, er freut sich über die Rückkehr. Manchmal ist es notwendig, dass ein Jugendlicher, dass ein Mensch durch die Wüste geht, um den Irrtum seines Herzens zu erklären und durch Christus zum Vertrauen zu kommen und den Schlüssel in seinem Herzen dreht. Der Sohn dreht den Schlüssel, er sagt, ich werde mich aufmachen und zum Vater gehen. Und das Ergebnis ist, werden seine Bedürfnisse befriedigt, bekommt er Sandalen an seine Füße, wird er gekleidet, bekommt den Ring als, sag ich jetzt mal, Eigentum des Vaters, als als der, der dem Vater gehört. Freut sich der Vater über seine Rückkehr? Ohne weiteres, der Vater freut sich, er macht ein großes Fest, weil dieser Sohn war tot. Er war tot im Irrtum und jetzt ist er in der Wahrheit. Jetzt kann er sein Herz wieder befriedigen. Der Sohn kann wieder leben, so wie ihn der Vater gemacht hat. Aber jetzt haben wir den anderen Sohn. Und der andere Sohn freut sich nicht. Warum freut sich der andere Sohn nicht? War er in der Wahrheit oder war er im Irrtum? Der andere Sohn, er ist nicht vom Vater weg. Das äußerliche Sein in der Kirche oder die Zugehörigkeit sagt nichts aus über den inneren Zustand. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis extra, um zu zeigen, da ist einer, der in seinem Irrtum den Irrtum auslebt und er kommt zur Erkenntnis, dass das ein falscher Weg ist und tut Buße. Er kehrt um. Und der andere denkt, er ist gerecht. Er hat doch alles getan. Er ist nicht weggegangen. Warum ist er nun eifersüchtig auf seinen Bruder? Weil er im Irrtum lebt. Er ist ein Sklave, er ist kein Freier beim Vater. Und der Vater antwortet ihm und sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Meine Lieben, der Sohn, der zu Hause ist, ist der Sohn, der gerecht ist, der denkt, er ist gerecht. Über den gibt es keine Freude im Himmel, weil er bleibt in seinem Irrtum. Der andere kommt aus dem Irrtum heraus. Er vertraut Gott und das führt zur völligen Befriedigung aller seiner Bedürfnisse, weil er nimmt jetzt seine Bedürfnisse vom Vater. Er will nicht mehr weg vom Vater, er nimmt alles vom Vater und ist da, um das zum Guten der anderen zu verwenden. Jesus wusste, wie man das Herz des Menschen erreicht. Er wusste, dass das der einzige Weg, der einzige Schlüssel ist, dass der Sünder Buße tut. Aber bevor der Sünder Buße tut, muss er erkennen, er ist verloren. Und das haben diese drei Gleichnisse alle gemeinsam. Sie sind verloren. Auch der Sohn war verloren, noch bevor er wegging vom Vater, weil der zu Hause blieb, war auch verloren. Nur der wegging, hatte eine Möglichkeit zu erkennen, seine Not. Der andere sah seine Not nicht, weil er in seiner Selbstgerechtigkeit lebte. Und deshalb haben die in ihrer Selbstgerechtigkeit lebten, Christus angegriffen. In Matthäus 9, 10 und 13 sagt er, und es begab sich, da er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Und da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isset euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was da sei. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus wurde angegriffen, dass er gekommen war. Für wen? Für die Verlorenen. Für die, die es wussten, der Zöllner, der Sünder, die Huren. Sie sahen ihre Not, der Bettler weiß seine Not. Aber die selbstgerechten Pharisäer und Schriftgelehrten, die Däumchen drehen und sagen, ja, wieso gibt er sich ab mit diesem Pöbel? Nein, Jesus hatte kein Problem, sich zu mischen unter die Menschen, sich zu mischen unter die, die in Not waren. Er war für die Sünder gekommen. Er war für die gekommen, die ihrem sündigen Zustand bewusst sind. Deshalb ist die große Not heute, dass in der christlichen Welt die Not nicht bekannt ist. Die Menschen denken, es steht gut um sie, dabei steht es sehr schlecht um sie. Siehst du deine Not, dann ist Christus für dich der Schlüssel zum Leben. Siehst du deine Not nicht, dann wird Christus dein Vertrauen nie gewinnen. Oh, durch seine Gnade sehe ich meine Not täglich und ich sehe, wie sehr mich mein Herz betrügt. Und ich laufe zu ihm und lerne die Lektion aller Lektionen, das Vertrauen, damit ich ihm nachfolge. So, wir werden in den nächsten Stunden uns vertiefen in diese Methode Jesu Christi. Aber lasst uns das festhalten. Der Schlüssel zum Herzen ist Christus. Aber wir müssen ihn drehen. Vertrauen ist unsere Sache, nicht Gottes Sache. Wollen wir als Einzelner Gott vertrauen, um damit auch ein Mittel zu werden für andere, für ihre Erlösung? Ich möchte es und ich hoffe, du auch. Amen.